HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, hallo. Mehrere hundert schon waren es diesen Sommer. Die zahlreichen Waldbrände bei uns in Hessen stellen unsere Feuerwehren aktuell ganz schön auf die Probe. In Münster tobte einer der größten. Seit Tagen schon ist die Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten hier im Lahn-Dill-Kreis beschäftigt. Zwar scheint alles unter Kontrolle, doch Glutnester flammen immer und immer wieder auf. Unsere Reporterin Petra Demand war bei den Löscharbeiten in Münster dabei.
Irgendwie unwirklich ist die Szenerie hier, wo am Wochenende noch das Feuer getobt hat. Schwarze Baumstümpfe ragen in den Himmel, Wurzeln von umgestürzten Bäumen liegen dazwischen. Es riecht nach Rauch. Am Wegrand schlängeln sich die Feuerwehrschläuche in Orange und Gelb und auf den schwarz verkohlten Flächen stehen Beregnungsanlagen wie auf einem Gemüsefeld. Nick Dörrhöfer von der Freiwilligen Feuerwehr Oberramstadt-Modau hat das ganze Drama miterlebt.
Am Samstag muss alles schnell gehen, es muss die ganzen Wasserversorgungen in die Schneisen. Teilweise sind wir mit den Autos rückwärts im Blindflug in die Schneisen reingefahren und haben halt die Schläuche kilometerweit ausgelegt. Jetzt ist die erste Pause. Wir waren jetzt die ganze Zeit hier in dem Abschnitt und haben halt die Glutnester abgelöscht und Sprenkler umgesetzt.
Im Vergleich zum Wochenende ist die Arbeit inzwischen recht entspannt. Die Sonne brennt nicht mehr so, die Versorgungsleitungen funktionieren, das Feuer ist im Wesentlichen gelöscht. Aber noch ist der Boden heiß, rund 200 Grad. Wenn da ein Baum drauf fällt oder der Wind drüber fegt, dann geht's gerade wieder von vorne los.
Wir sind am Samstagabend um 7 Uhr alarmiert worden und sind mit unserem GWL, ein großer Transporter mit Schläuchen drauf, sind wir hergeschickt worden, haben die Wasserversorgung aufgebaut, komplett die ganze Nacht. Wir waren von 7 Uhr bis morgens um 8 Uhr im Einsatz, 13 Stunden knapp. Und jetzt nochmal den Wechsel heute Morgen seit 5 Uhr sind wir hier, haben die Kollegen abgelöst und seitdem sind wir hier im Einsatz.
Viele der Feuerwehrleute, Helfer vom THW oder dem Roten Kreuz sind heute zum ersten Mal hier. Es gibt ein ausgeklügeltes Rotationssystem. Die meisten ehrenamtlichen Helfer kommen aus dem Umkreis, aber auch von weiter her. Aus Erzhausen, Großumstadt, der Wetterau oder auch aus Bayern oder Baden-Württemberg. Mittendrin ist auch Tom Emmerich. Er ist kein Feuerwehrmann, sondern fährt als Lohnunternehmer zum Beispiel Gülle für Landwirte. Seit Samstag transportiert er mit dem großen Tankwagen gereinigtes Wasser von der Kläranlage bis zur Brandstelle.
Dann sind wir von Samstag auf Sonntag sind wir die Nacht durchgefahren, komplett. Und jetzt fahren wir halt nur tagsüber von um 7, 8 bis um 9 abends, solange der Hubschrauber halt fliegen kann.
Die Hubschrauber sind das Wichtigste bei den Löscharbeiten. Gleich drei sind heute im Einsatz, von der Landes- und der Bundespolizei und von der Bundeswehr. Sie können bis zu 2000 Liter in ihre Löschbehälter aufnehmen und mit einem großen Klatsch auf den heißen Waldboden abwerfen. Der Hubschrauber der Bundespolizei kommt übrigens gerade von den Löscharbeiten in Haiger. Fast im Minutentakt tauchen die Hubschrauber ihre Behälter in ein riesiges Wasserbecken, das hier auf einer Wiese vor Breitefeld aufgebaut worden ist, oder in den Ajesee bei Eppertshausen. Das alles so weit zu kriegen, war auch für den Tankwagenfahrer harte Arbeit.
Ja, es war schon heiß, 30, 35 Grad. An dem Mal teilweise 10 Meter neben dem Feuer gefahren. Ja, es war der einzige Weg, wo man da Wasser hinbringen konnte. Sonst war kein Weg, weitenbreit. Und dann mussten wir halt durchfahren.
Das Schlimmste ist also geschafft. Jetzt hoffen alle auf den Regen. Dann könnte zum Ende der Woche alles vorbei sein. Zumindest mit den Löscharbeiten. Das Aufräumen und Säubern der Geräte, das dauert dann mindestens noch mal eine Woche.
Waldlöschung in Münster. Petra Demand war dabei. Ja, und die aktuellsten Zahlen unserer Landesregierung zeigen, es hat dieses Jahr bei den Waldbränden schon 180 Feuerwehreinsätze gegeben. Eine ganze Menge. Durch den Klimawandel seien es in den letzten Jahren auch immer mehr geworden, heißt es dort. Trotzdem gibt es noch nicht überall in Hessen spezielle Konzepte, wie solche Vegetationsbrände am besten bekämpft werden könnten. Das zeigt eine HR-Umfrage unter den Kreisen und kreisfreien Städten. Und unser Reporter Anne Bartram fasst die Ergebnisse zusammen.
Ein vertrocknetes Feld bei Hungen im Kreis Gießen steht in Flammen. Das Feuer breitet sich rasend schnell aus. Das wäre eine extrem gefährliche Lage, wenn das gerade ein echter, unkontrollierter Brand wäre. Es ist zum Glück aber nur eine Übung der Feuerwehr. Tobias Hennemuth von der Freiwilligen Feuerwehr Fernwald-Anroth zeigt seinen Kollegen aus Hungen, wie solche Brände am schnellsten und einfachsten bekämpft werden können. Er ist Teil einer Truppe, die speziell für Brände auf Feldern oder in Wäldern geschult ist.
Man hat sich sehr lange mit diesem Thema schon im Fernwald beschäftigt. Wurde zwar lange auch belächelt zu diesem Thema, weil es einfach nicht so präsent war. Aber jetzt, wo es präsent ist, haben wir glücklicherweise den Vorteil, dass wir eben schon trainiert sind in diesem Bereich und auch ausgestattet und somit relativ gut und schnell reagieren können.
Die Spezialisten arbeiten eng mit dem Kreis Gießen zusammen, der seit 2 Jahren ein eigenes Konzept für diese sogenannten Vegetationsbrände hat. Der stellvertretende Kreisbrandinspektor Markus Leopold erklärt, warum das wichtig ist.
Sie können einen Vegetationsbrand nicht mit der Feuerwehrschutzkleidung, die für einen Zimmerbrand gedacht ist, ausmachen. Das geht nicht. Das halten Sie 20 Minuten durch und dann fallen Sie einfach um auf der Wiese. Und damit ist keinem geholfen. Deshalb brauchen wir leichte Schutzausrüstung und ganz einfache Schutzausrüstung, die auch wirklich jeder bedienen kann.
Die extra Ausstattung hat sich der Kreis rund 60.000 Euro kosten lassen. Gut investiertes Geld, findet er.
Es wird jedes Jahr trockener. Wir haben ein Jahrhundert Sommer nach dem anderen. Früher hieß das Waldbrandbekämpfung bei uns. Da sind wir im Wald gefahren und haben an die Bäume nass gespritzt. Aber viel gebracht hat es ja nicht, war ja auch nicht oft. Aber es wird jetzt immer öfter und deshalb haben wir uns gedacht, wir müssen uns darauf einstellen.
Auch andere Kreise haben in den letzten Jahren eigene Konzepte entwickelt. Aber nicht alle, zeigt eine HR-Umfrage unter den Kreisen und kreisfreien Städten. Etwas mehr als die Hälfte hat ein eigenes Konzept. In der Bergstraße, Darmstadt-Dieburg und im Main-Taunus-Kreis ist das gerade in Arbeit. 8 planen dagegen keine eigenen Konzepte. Das sind die Kreise Rheingau-Taunus, Wetterau, Lahn-Dill, Vogelsberg, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner und der Kreis Kassel. Zurück bei der Übung im Kreis Gießen. Ausbilder Tobias Hennemuth zeigt etwa 60 Feuerwehrleuten, womit sie Feld- und Waldbrände am effektivsten bekämpfen können.
Wir haben erstmal so die gängigsten Handwerkzeuge, die im Rahmen von Vegetationsbrandbekämpfung so zum Einsatz kommen. Es gibt deswegen so viele unterschiedliche, weil man mit den Geräten natürlich auch unterschiedliche Dinge machen kann.
Und da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Zum Beispiel etwas, das aussieht wie das Paddel eines Ruderboots. Damit wird so lange auf das Feuer eingehauen, bis es aus ist. Oder auch ein Rucksack mit Wasser, das durch eine Öffnung auf das Feuer gesprüht wird. Für den Praxistest wird ein Brand auf dem Acker gelegt, den Feuerwehrmann Ingo Rühl mit dem paddelartigen Werkzeug ausschlagen muss.
Ziemlich anstrengend. Also wenn man hier vorne auch dabei geht, merkt man, dass da wirklich auch der Boden von einem kurzen Moment ziemlich viel Hitze gespeichert hat. Also das geht schon an die Substanz. Da muss man auch gut geschützt sein, sonst ist man wirklich schnell verheizt.
Passende Ausrüstung und viel Training für Vegetationsbrände. Das wird beides immer wichtiger. Die Landesregierung hat deshalb angekündigt, dass das Thema bei der Ausbildung von Feuerwehrleuten in Zukunft eine größere Rolle spielen soll.
Wald- und Flächenbrände nehmen zu. Welche Pläne es diesbezüglich in Hessen gibt, hat Arne Bartram zusammengefasst. Vielen Dank. Und wir bleiben noch beim Thema Wetter. Denn genau hier setzt ja der Deutsche Wetterdienst für seine Wettervorhersagen auf ehrenamtliche Wetterbeobachter bundesweit. Solche Beobachterinnen und Beobachter betreiben in ihrem Garten bzw. auf einer Wiese in der Nähe eine kleine Wetterstation und liefern so wichtige Daten aus den Regionen. Doch immer mehr dieser Stationen bleiben offenbar wegen Personalmangels unbesetzt, auch in Osthessen. HR-Inforeporter Daniel Kätner hat einen Wetterbeobachter begleitet.
Ich bin in Herolz im Main-Kinzig-Kreis. Dennis Mehl ist jetzt schon ein Jahr als ehrenamtlicher Wetterbeobachter tätig. Die Wetterstation hat er direkt in seinem Garten stehen, mit genügend Abstand zu Bäumen und anderen Hindernissen.
Hier haben wir das gute Stück, unsere Wetterstation. Die Wetterstation besteht bei uns zumindest aus 3 Teilen. Die besteht zum einen aus einem Regensensor. Das kann man sich vorstellen wie ein Trichter, in dem das Regenwasser reinfließt und anhand des Gewichts gemessen wird. Zum einen haben wir dann ein Messfeld, in dem auf 5 cm Bodenhöhe die Temperatur gemessen wird. Und als dritte Säule haben wir ein weiteres Temperaturmessgerät, das auf 2 Meter Höhe misst und gleichzeitig auch die Luftfeuchtigkeit misst.
Die Anlage in Herolz läuft vollautomatisch. Dennis Mehl kümmert sich vor allem um die Pflege, damit die Messergebnisse nicht verfälscht werden.
Das heißt, man muss zusehen, dass der Trichter sauber ist, die Elektronik darunter, dass die keine Verschmutzung aufweist. Beim Messfeld ist es ein bisschen aufwendiger, da kommt es auch auf die Jahreszeit drauf an. Man muss Blätter wegmachen, das ist je nach Jahreszeit unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, das dauert so eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Woche. Das reicht.
Bundesweit gibt es hunderte solcher Wetterstationen. Doch immer mehr bleiben unbesetzt, auch in Hessen. Schade, findet Ulrich Ameis vom Deutschen Wetterdienst, denn die Daten helfen dabei, das Wetter genauer vorherzusagen.
Wir im Wetterdienst gehen da davon aus, dass wir die langjährigen Reihen, meistens 30 Jahre, kontinuierlich durchführen. Und daraus resultiert dann im Prinzip auch eine Datenbank, worauf man zurückgreifen kann. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, in 90-95% dieser Fälle unter diesen Umständen hat es da auch geregnet oder so und so viel Niederschlag ist runtergefallen.
Alleine im Kreis Fulda sind 3 Standorte nicht besetzt, Bad Salzschlier, Fraßdorf und Kleinlüder. Theoretisch kann jeder ehrenamtlicher Wetterbeobachter werden.
Dem ehrenamtlichen Beobachter entstehen keine Kosten, außer dass er sein Grundstück zur Verfügung stellen muss. Weil irgendwo müssen wir die Gerätschaften, Sensoren aufbauen. Und das geht alles zu Kosten des DWDs. Das muss man gleich voraussagen. Dafür kriegt er aber auch eine Aufwandsentschädigung, dass er diese Station im Jahr betreut.
Und die beläuft sich im Moment auf rund 800 Euro. Dennis Mehl in Herolz ist rein zufällig auf das Thema gestoßen. Als er vor einem Jahr in das Haus gezogen ist, hat er die Wetterstation von seinem Vermieter übernommen.
Man wird sensitiver dazu und bekommt auch einen ganz anderen Bezug dazu, weil man sonst immer das Wetter so als Wetter abtut tatsächlich und nicht weiß, wie werden die Daten erhoben oder wo kommt das eigentlich her. Und durch die Wetterstation sind wir deutlich sensitiver für das Thema geworden und auch für ja, die Technik und der Aufwand, der dahinter steht und den, was viele ehrenamtliche Helfer auch machen.
Eine professionelle Wetterstation im eigenen Garten. Für viele unvorstellbar, für Dennis Mehl in Herolz mittlerweile aber Alltag.
Dringend gesucht, Menschen, die dem Deutschen Wetterdienst bei der Wetterbeobachtung helfen. Daniel Kätner hat einen Wetterbeobachter begleitet. Und nun stellen wir Ihnen eine Frau vor, die nicht nur Künstlerin ist, sondern auch Musikerin, Unternehmerin und Mutter. Dass sie das erreichen würde, hätte Hanna Valentin selbst nie erwartet, sagt sie. Denn mit 15 Jahren erhielt die heute Anfang 30-Jährige die Diagnose Multiple Sklerose. Mit ihren Bildern versucht die Künstlerin, einen ästhetischen Zugang zu den Prozessen ihrer Krankheit zu schaffen. Christoph Schäffer über eine beeindruckende junge Ausnahmekünstlerin.
Das ist Musik von Hanna Valentin. Ein Mix aus Fashion, Techno, Elektropop und Fusion. So beschreibt es die Kunsthalle Schirn in Frankfurt, wo Hanna Valentin beim Summer Hangout auftritt. Hanna Valentin ist eine Künstlerin, die alles will. Musik machen, malen, schauspielern. Aufgewachsen ist sie in Heidelberg in einer künstlerischen Familie, gewann Preise mit ihrem Klarinettenspiel. Doch mit 15 bekam sie eine Diagnose, die alle Pläne und Träume in Frage stellte. Multiple Sklerose, MS.
Ich habe mich mal einer Freundin geöffnet, die dann gesagt hat, dann bist du ja bald ein Krüppel. Und wenn das halt die Reaktionen sind, die du ständig von überall bekommst, dann fällst du halt wirklich in ein tiefes Loch.
Aus dem tiefen Loch kam Hanna Valentin heraus durch die Malerei. Nicht, weil das eine Therapie gewesen wäre, sondern weil sie sich künstlerisch mit ihrer Krankheit auseinandersetzte.
Ich saß am Küchentisch und ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Einfach diese Nervenfasern, diese Demyelinisierung, also wirklich diese zerstörten Nervenfasern angefangen zu malen.
In ihren abstrakten Acryl- und Tuschebildern sind die Linien der Nervenstränge zu erkennen, ebenso wie die Zerstörungen durch die Krankheit.
Ich habe mir angeschaut, was ich selbst gemalt habe und dachte, das sieht ja eigentlich wirklich schön aus. Also die Form ist ja total schön.
Und so begann Hanna Valentin auch sich selbst schön zu finden. Zu den Bildern von zerstörten Nervensträngen kamen Tuschzeichnungen von Tänzerinnen hinzu. Die gleichen Linien, aber in schwungvoller Bewegung. Heute ist Hanna Valentin 32 und lässt sich durch die MS von nichts mehr abhalten. Sie pendelt zwischen Berlin und Frankfurt, sie malt und macht Musik, mittlerweile mehr mit dem Computer als mit der Klarinette, sie schauspielert und betreibt mit ihrem Mann einen Ableger des berühmten Jock-Jock-Kiosks im Frankfurter Bahnhofsviertel. Und sie ist Mutter einer kleinen Tochter.
Ich bekomme Kinder, ich verwirkliche meine Träume, ich arbeite künstlerisch, ich positioniere mich als Frau beruflich und gesellschaftlich in dieser Welt. Ich möchte der Welt zeigen, du kannst gut mit MS leben.
Diese Botschaft vermittelt Hanna Valentin mit allen künstlerischen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen.
Hanna Valentin. Im Bericht von Christoph Schäffer eine beeindruckende Ausnahmekünstlerin. Sie ist übrigens auch beim aktuellen Summer Hangout der Frankfurter Schirn aufgetreten. Und das war der Tag in Hessen zur Wochenmitte mit Sandra Winzer. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de. Bis zum nächsten Mal.